stand well. Robin is there! I am Robin! Ha surely won it for Bayern Munich!
Vanno avanti i due attaccanti principi dell'Inter, Milito, una finta in area! Ancora! Il principe!
The cross and it was Dale! Oh,
and then Ronaldo! Oh!
And they're tied! Roma have risen from their ruins!
He's done it! The greatest night in the history of Chelsea Football Club, European champions! They've beaten Bayern in their own backyard! They've found the Holy Grail!
Der heilige Gral des europäischen Fußballs, um den soll es heute gehen. Servus, moin, moin, Gude! Herzlich willkommen zur Sonderfolge Champions League Preview. Bei mir, the one and only LS. Hallo Lasse.
Heilige Gral, ist nicht der Carabao Cup?
Glaube ich eher nicht. Vielleicht. Also,
natürlich nicht, das ist hier der Henkelpott.
Die Champions League.
Die Champions League. Ja, wir machen heute eine kleine Preview zur Champions League. Eine kleine Einordnung, was wir denken, wer wie, wo, wann ausscheidet in der Gruppenphase und wer Torschützenkönig wird, wer Sieger wird, Enttäuschung und Überraschung.
Genau, einmal der Abriss zur Champions League, wie wir den auch zur Bundesliga gemacht haben und internationalen Ligen. Und wir gucken auch noch einmal auf die beiden kleinen europäischen Wettbewerbe.
Vor allem, wenn wir den kleinen europäischen Wettbewerb nicht anfangen, wird es ja das Unwichtigere.
Hätte ich jetzt auch gesagt. Wir arbeiten uns von unten nach oben.
Also fangen wir mit der Eintracht in der Europa Conference League an?
Ganz genau, lass uns reingehen. Eintracht Frankfurt in der Gruppe G der Conference League gegen den FC Aberdeen, gegen HJK Helsinki und gegen PAOK Saloniki.
Was sagst du? Ist da Platz 1 drin?
Da ist definitiv Platz 1 drin. Ich finde generell, jetzt unabhängig von der Frankfurt-Gruppe, wenn man sich den Wettbewerb anguckt, ist die Conference League dieses Jahr wirklich nicht so extrem stark besetzt und deswegen hat Frankfurt gute Chancen, da auch sich im Wettbewerb gut zu positionieren und relativ weit zu kommen.
Das denke ich auch. Gut, ich weiß nicht, wie das Teilnehmerfeld letztes Jahr gewesen ist, aber wenn ich mir so ein paar Namen durchscrolle, UMF Breiðablik Kópavogur von Island oder Klaksvík Íþróttafelag von den Faroer Inseln. Ja, okay.
Also Conference League ist generell so ein bisschen der Wettbewerb für Vereine, wo es schön ist, dass die auch mal international spielen dürfen. Ja,
aber dann hast du auch so Vereine wie Lille, Aston Villa, Alkmaar, Club Brugge, Fener und natürlich
die Adler,
die türkische Nummer 1, Beşiktaş.
Die sind auch mit dabei. Und Vorjahresfinalist Florenz ist auch wieder mit im
Wettbewerb. Ja, stimmt. Also, ich glaube, sehr klar abgesteckt, wer da die Gruppen alle gewinnt, würde ich behaupten, und in die Finalspiele sozusagen kommt. Ja.
Das Gefälle ist schon relativ groß im Wettbewerb. Dafür finde ich, könnte es aber, auch wenn es in der Spitze nicht der ganz, ganz klangvoll besetzte Wettbewerb ist, spannend werden, wer am Ende gewinnt. Und ich glaube, wir werden auch wieder eine interessante Konstellation im Finale sehen und vielleicht mit Eintracht Frankfurt, was ich nicht zwingend ausschließen würde.
Mhm. Also sagst du, Frankfurt gewinnt die Gruppe?
Frankfurt gewinnt auf jeden Fall ihre Gruppe. Alles andere würde mich überraschen.
Alles andere wäre auch eine Enttäuschung?
Alles andere wäre eine Enttäuschung, wie die ersten drei Spiele unter Dino Topmöller.
Genau. Genau ist das der Punkt, wo ich gesagt habe, normalerweise vor der Saison Eintracht Frankfurt mindestens Halbfinale müssen sie kommen, um sag ich mal, diesen Wettbewerb als erfolgreich zu bewerten.
Gehe ich mit. Aber es ist ein bisschen abhängig von der Auslosung.
Ja, natürlich.
So wie sie sich aber in den ersten Spielen präsentiert haben, boah, in der Bundesliga, schwierig. Dennoch gehe ich davon aus, dass in der Gruppe nichts anbrennen sollte.
Nee, in der Gruppe wird nichts anbrennen. Wir werden sie schwer tun, wir werden weiterkommen. Und wenn sie die nächsten beiden Spiele danach... Sind danach Finalspiele oder ist das noch so komisch Gruppendings oder gibt es einen anderen Modus? Weiß ich nicht. Kommen da direkt Finalspiele, K.O.-Spiele?
Da kommt noch so eine Playoff-Runde.
Achso,
und dann
gibt es
K.O.-Spiele. Ja.
Wenn sie denn diese Play, Ah, die Playoff-Runde sind.
Wenn du Gruppensieger gewinnst, musst du nicht in die Playoff-Runde.
Okay. Genug zur Eintracht. Kommen wir zu den Favoriten in diesem Wettbewerb. Sind ein paar klangvolle Namen dabei. Ich habe mir ein paar rausgeschrieben. Ich konnte jetzt keine klare, deutliche Nummer 1 feststellen. Wer sich da so ein bisschen mit in meinen Favoritenkreis kommt, der vielleicht diesen Wettbewerb gewinnen kann, ist natürlich Eintracht, USC Lille, Club Brügge, Aston Villa und natürlich
Beşiktaş.
Ja, das sind die Adler.
Ich hab's ähnlich, ich hab's ein bisschen weiter eingedampft und hab mich dann am Ende für drei Mannschaften entschieden, die ich als Favoriten sehe, weil wie du schon sagst, es gibt ein paar interessante Namen, alles so ein bisschen auf ähnlichem Niveau. Ich finde aber doch, dass Frankfurt, gerade mit den europäischen Runs, die sie in den letzten 5 Jahren hatten, ein bisschen raussticht. Beşiktaş hat eine interessante Mannschaft und dann eben noch Aston Villa, die sich eigentlich wie ein Champions-League-Teilnehmer verstärkt haben, aber aufgrund der Konstellation in England eben in dieser Conference League spielen. Und wenn die den Wettbewerb ein bisschen ernst nehmen, sind sie einfach von der Breite des Kaders und von der Leistungsfähigkeit der Spieler der Top-Favorit, muss man das, ganz ehrlich also, sagen.
Also, das denke ich auch. Normalerweise von der Voraussetzung finanziell wie auch Kader. Und wenn sie den Wettbewerb ernst nehmen, muss Aston Villa diesen Wettbewerb gewinnen.
Hat man ja letztes Jahr auch so ein bisschen in West Ham gesehen, die für eine englische Mannschaft den Wettbewerb ernst genommen haben, auch wenn es nicht die Champions League ist und das gerne bei den ganzen Spielen in England so ein bisschen runterfällt. Aber sie haben es ernst genommen, sich mit dem Wettbewerb beschäftigt und haben ihn dann am Ende eben auch nicht unverdient gegen Florenz im Finale gewonnen. Und genau so einen Run traue ich Aston Villa auch zu.
Ja, und dadurch haben sie sich ja auch qualifiziert für die Europa League.
Ganz genau, weil in der Liga sind sie fast abgestiegen.
Ja, genau.
Dieses Jahr sehr gut gestartet, aber letzte Saison
also
lange
kann
mitgespielt.
So gesehen ja auch dann attraktiv für Aston Villa sein.
Gegebenenfalls, je nachdem wie die Saison läuft, sehr durchwachsen gestartet. Es könnte im Laufe der Saison attraktiver werden, wenn man vielleicht ein bisschen den Anschluss an Platz 5, 6 in England verlieren sollte.
Ja, genau. Wollen wir eine Liga höher springen? Oder einen Wettbewerb höher springen?
Ja, lass uns einen nach oben gehen und wieder über die deutschen Mannschaften sprechen. Und meine erste Frage, wo ist Baka Topola?
Muss in Europa sein.
Korrekt, kann ich nichts anderes sagen.
Ich würde eher nicht Westeuropa, auch nicht Südeuropa, so Ost, also Ost, Südosteuropa.
Das ist ziemlich richtig, das ist stark, ja.
Jetzt müsste ich da die Länder durchgehen.
Du könntest mir auch einfach den Finalisten der Basketball-Weltmeisterschaft sagen, der nicht
Serbien.
Deutschland ist. Ganz genau, es ist in Serbien.
Okay.
Es ist witzigerweise, daher kannte ich das, die Heimatstadt von Dusan Tadic.
Nein.
Doch, Dusan Tadic ist in Baka Topola geboren.
Wow.
Und da ich jetzt so ein kleiner Dusan Tadic-Ultra bin, kannte ich den Ort tatsächlich. Kleines 16.000 Einwohner-Dörfchen, Städtchen in Serbien. Und Gegner von unserem SC Freiburg in der Europa League.
Okay. Und siehst du Baka Topola stärker als den SC Freiburg?
Ich kenne keinen Spieler von Baka Topola, muss ich jetzt ganz offen und ehrlich gestehen. Ich sehe die auch nicht stärker. Ich sehe auch, dass Freiburg gute Chancen hat, in der Gruppe weiterzukommen. Aber da auch gleich die erste Parallele zu dem, wo wir eben schon drüber gesprochen haben. Nächster Gruppengegner vom SC Freiburg ist West Ham United.
Oh.
Als amtierender Konferenzsieger.
Schwierig. Die sehe ich auch vorm SC Freiburg. Olympia Piräus und SC Freiburg. Boah. Also mit Pech werden die nur Dritter.
Mit Pech werden die nur Dritter. Piräus generell finde ich eine Wundertüte. Kann man nicht ganz so gut einschätzen. Weiß ich nicht, ob die stärker sind als Freiburg. Man hat natürlich den viel besseren Blick auf Freiburg, weil es eben deutscher Verein ist. Piräus hat die letzten Jahre aber so ein bisschen die Dominanz in Griechenland verloren. Daher würde ich jetzt sagen, aus dem ersten Impuls entscheidet sich da Platz 2 zwischen Piräus und Freiburg.
Das denke ich auch. Ich würde mir natürlich wünschen, dass Freiburg den Platz 2 erkämpft. Sehe es auch für möglich.
Möglich definitiv, ist aber wirklich das, was sich in den Spielen gegen Piräus, denke ich, entscheidet.
Ja, absolut. Wollen wir zum nächsten deutschen Club kommen?
Lass uns zum zweiten Teilnehmer kommen. Und der hat eine Gruppe und ist auch so stark. Da würde ich sagen, alles andere als eine Durchgangsstation wäre eine Enttäuschung. Die müssen sehr souverän durch diese Gruppe marschieren. Mit
normalerweise 6 Spiele sind 18 Punkte.
Sind 18 Punkte. Ist auch das, wo Bayer Leverkusen da hingehen kann für mich in der Gruppe.
Fast schon muss.
Ich hätte es ein bisschen fast eingeschränkt.
Musst. Also 15 Punkte sind ein Muss.
Finde ich auch. Also 4 musst du gewinnen, dann bist du weiter. Du solltest auch Gruppenerster werden. Macht's einfacher. In der Europa League. Ich finde aber auch, das gibt Bayer Leverkusen so ein bisschen die Chance zu rotieren in den Donnerstagsspielen, weil die haben die Kaderbreite und die werden ihre erste Elf brauchen, um lange oben mitzuspielen.
Ja.
Also ganz oben. Ich meine Meisterschaft in Deutschland.
Ja, gut. Das ist perfekt für die eigentlich.
Es ist sehr, sehr gut. Wir können aber sagen, sie spielen gegen Dam Qarabag. Ist in Aserbaidschan, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Denn gegen BK Häcken, das ist in Schweden. Und gegen Molde FK, das in Norwegen.
Ja, müssen sie rasieren. Also, und vor allen Dingen ist für Bayer Leverkusen für mich auch ein Mitkandidat für den Sieg der Europa League.
Die waren ja letztes Jahr auch schon im Halbfinale, sind da
ja
knapp an der AS Roma gescheitert. Und dieses Jahr sind sie wieder einer der Favoriten.
Wen hast du noch als Favoriten?
Man muss ja so ein bisschen gucken, wer sind die Absteiger aus der Champions League am Ende.
Weil natürlich, aber die spielen ja erstmal nicht mit, also nur rein Favoritenkreis aus der Europa League, die da jetzt starten.
FC Sevilla?
Die starten in der Champions League?
Ja, die werden ja Dritter in ihrer Gruppe. Also die muss man ganz fest mit einplanen, den FC Sevilla, da kommt man nicht drum herum.
Okay.
Liverpool?
Ja, habe ich auch.
Also als wirklich mit der Top-Favorit, je nachdem, wie ernst die den Wettbewerb nehmen. Das ist so ein Wettbewerb, da kann Rhein Grafenberg glänzen. Da muss der abliefern. Eigentlich muss er der beste Spieler in der besten Mannschaft in der Euroleague sein.
Ist auch für Liverpool auch geil. Zum Thema Rotieren.
Kann eine Option, wenn sie es nicht übertreiben.
Auf höherem Niveau, Spielpraxis auf groß oder guten Wettbewerbsniveau zu bekommen. Zum Beispiel in Grafenberg. Wenn er es in der Liga noch nicht ganz packt, kannst du den mal in der Euroleague reinschmeißen.
Genau das ist das, was ich meine. Das heißt, da muss er wirklich glänzen. Deswegen habe ich Liverpool, Bayer Leverkusen auch ganz mit da vorne und den letztjährigen Finalisten AS Rom. Die werden auch wieder eine gute Rolle spielen, alleine schon, wenn Mourinho Trainer ist und die Paulo Dybala im Kader haben.
Ja, also, weil Mourinho Trainer ist oder weil Dybala was überwiegt?
Die Kombination aus beiden ist es.
Okay.
Und gut verstärkt.
Ja, bei mir ist es also meine Top 3 auf dem Sieg ist natürlich auch, also wir bei dir außer Sevilla, Liverpool, Leverkusen und AS Rom. Ich habe noch 3 Mannschaften, denen ich eine kleine Überraschung zutrauen könnte.
Jetzt bin ich gespannt, da habe ich nämlich nichts, deswegen.
Ja, Atalanta Bergamo.
Aber die habe ich nachgedacht, okay, ja, fair point. Die haben ein bisschen Umbruch, aber ja.
Real Betis.
Stimmt, die hab ich ehrlich gesagt in der Recherche fast ein bisschen übersehen.
Und Brighton.
Hm.
Aber auch da, je nachdem, wie ernst sie diesen Wettbewerb nehmen. Aber für Brighton ist ja auch eine mega Chance, wenn die den Wettbewerb gewinnen, spielen sie in der nächsten Saison Champions League.
Für Brighton super Möglichkeit, aber eben englische Mannschaft.
Dann spielt nicht nur ein Spieler von Barcelona, dann kommt vielleicht auch die ganze Mannschaft. Aber die kommt vielleicht ja auch, wenn Barcelona nur Dritter wird.
Könnte unter Umständen passieren. Da kommen wir im Champions League-Teil zu. Sehe ich nicht ganz als ausgeschlossen an, dass das passieren könnte. Brighton sehe ich schwierig, weil die sehr viel Fokus auf die Liga verwenden werden, weil es einfach lukrativer ist, weil es mehr Geld gibt, weil die letztes Jahr Siebter geworden sind, weil die sehr gut gestartet sind. Gibt es aber die Eventualität, dass die irgendwie einen Run in diesem Wettbewerb starten, kann der tief gehen.
Ist das gleiche wie mit Aston Villa in der Conference League?
Bisschen, aber Brighton hat nicht, also ich würde Aston Villa vom Kader her stärker einschätzen als Brighton.
Ja auch, aber je länger die Saison dauert, umso wichtiger kann vielleicht dieser Wettbewerb werden.
Ja, da gebe ich dir recht, genau.
Das meinte ich.
Genau. Ja. Da gebe ich dir recht. Ja, das kann wirklich so sein, ja. Dass das ein bisschen abhängig ist, wie die Saison verläuft und dass man dann, wenn man noch drin ist, den Fokus ein bisschen verschiebt.
Ja. Top. Hast du noch was zur Europa League?
Ich würde sagen, wir kommen zu den großen Ohren.
Ja, zum Premium-Produkt des europäischen Fußballs.
Genau, der bald einen Umbruch erfahren wird.
Die Champions League, meinst du?
Ja, da gibt es einen neuen Impuls.
Neuen Impuls?
Ja, wer die Montagsfolge gehört hat, weiß warum.
aber gibt es jetzt schon den neuen Modus?
Nee, ab nächster Saison.
Ja, okay.
Aber es ist das letzte Jahr richtige Champions League, wie wir sie kennen und wie wir da 20 Jahre mit aufgewachsen sind.
Stimmt.
Ab nächstes Jahr ist die neue Champions League.
Sehe ich da eine Träne in deinem Auge?
Oh, schon ein bisschen. Weil ich finde den aktuellen Modus eigentlich sehr, sehr gut. Und ich bin ja ein Feind des ewigen Ausschlachtens und Weitervermarktens.
Also bist du ein Feind von Umbrüchen und Impulsen?
So wie die aktuell betrieben werden, ja. Das muss ich ganz klar sagen.
Und das schreibe ich dir auch so.
Es ist aber einfach so, das muss man auch ehrlich sagen, Europa ist nicht zwingend mehr der Kernmarkt, weil dafür ist die Champions League inzwischen zu globalisiert. Und ganz ehrlich, dann nimmt die UEFA auch lieber wirklich, also 5 Millionen abgefuckte Leute, gegen denen das alles zu viel wird. Und dafür gucken es eben 300 Millionen Inder.
Mhm. Und wo findet das Finale dieses Jahr statt? Also diese Saison? Das weißt du nicht? Was ist da los? Jetzt bin ich mega entrüstet. Aber das ist kein Problem. Worauf ich hinaus wollte damit, mit dieser Frage, sehen wir vielleicht bald das Champions League Finale in Saudi-Arabien?
Außerhalb von Europa in den nächsten 5 Jahren, hundertprozentig. Ob es wegen Saudi-Arabien sein wird, weiß ich nicht. Es gab ja auch schon mal Ideen von UEFA, das in New York zu machen.
Ja.
Es wird in den nächsten 5 Jahren hundertprozentig außerhalb von Europa stattfinden. Wo kann ich dir nicht genau sagen. Aber das wird traurige Realität werden.
Okay. Okay, ja, also kann ich mir auch vorstellen, gerade auch mit dem neuen Modus.
Ziemlich zwingend, ja. Das Finale ist übrigens in Wembley, wenn ich mich gerade nicht vertue.
Ja,
zehn Jahre nach.
1. Juni.
Ja, und das Jahr darauf ist in München.
Ja, das kann sein, das weiß ich nicht.
Ja, nee, ganz, ganz sicher.
Aber lass uns reingehen in die Vorschau. Ich würde sagen, wir fangen mit den deutschen Clubs an.
Dann können wir gleich in München bleiben. Gruppe
Oder
A.
Wollen wir nicht vielleicht mit Union anfangen?
Willst du dich von unten nach oben arbeiten?
Immer.
Okay, also gegen die Chronologie der Gruppe. In Gruppe C.
Quasi das Beste zum Schluss. Highlight in der Mitte. Zwinker, zwinker.
Weiß ich nicht. City ist in der Leipzig-Gruppe. Die kommen dann ja als nächstes.
Ja, stimmt.
Ja, deswegen. Aber wenn du es möchtest, dann fangen wir mit dem 4. in Deutschland an. In Gruppe C, Union Berlin. Haben Zubelos bekommen. Braga, Real Madrid und SSC Neapel. Erstmal ganz kurz die Gruppe. Banger-Gruppe.
Ja, zur Banger-Gruppe. Vor allen Dingen, du weißt nicht, wie oft der Verein, der Club Union Berlin noch Champions League in der Zukunft spielen darf. Falls nicht, spielen sie jetzt in der Champions League gegen den größten Verein der Welt.
Und gegen Pfarrer Donner.
Okay, ja.
Aber ja, aber ich weiß, was du meinst. Sie spielen
und die spielen Real dann auch in den fast umgebauten Santiago Bernabeu.
Das ist ja, glaube ich, 90-95% fertig. Also das Dach ist schon da und der Rasen funktioniert auch schon, der abklappbare.
Ja, also geiler geht's doch nicht.
Ja, Kevin Behrens von Sandhausen ins Bernabeu.
Muss man mir vorstellen, vor 5 Zuschauern zu 95 oder wie viel passen da rein?
Ich habe dem jetzt auf 85.000 oder 90.000 erhöht, ja.
Wahnsinn. Also.
Ja, und dann Bernabeu. Also, das ist für mich so eins der Top 3 Stadien auf der Welt. So vom Namen, vom Flair, vom Prestige. Und dann eben.
Vor allen Dingen in der Champions League. In der Liga, wenn du da gegen, keine Ahnung, also UD Almeria spielst, ich weiß nicht, ob da so krass der Flair da ist, aber in der Champions League?
Ja, total. Also ich war gegen Elche mal da und gegen Levante, glaube ich. So, beides nicht ausverkauft.
Guck.
Ja, deswegen, das geht dann immer so. Aber in der Champions League ist das schon ein Tempel. Union hat auch alle 3 Spiele im Olympiastadion ausverkauft. Also selbst die kontern Real ja mit einem Spiel im Olympiastadion vor 74.000 Leuten. Das Stimmt. darfst du auch nicht vergessen.
Stimmt.
So, und du hast dann in Anführungsstrichen zweite Liga Hertha. Unter der Woche spielt da Real Madrid und dann spielt da irgendwie Osnabrück oder so. Es ist völlig absurd.
Ja, super absurd. Aber kommen wir zurück zur... Was ist möglich in der Gruppe für Union?
Das ist eben die Frage. Tu mich relativ schwer damit. Ich bin mir sicher, Real wird die Gruppe gewinnen. Die, die gehen ganz oben durch, weil Real Madrid ist am Ende Real Madrid. Real Madrid hat Jude Bellingham, was jetzt schon nach 3 Monaten, die er bei Real spielt, ein absolutes Faustpfand ist. Und ich habe die Hoffnung, beziehungsweise die Theorie.
Nochmal kurz zurück zu Jude Bellingham. Der kann positive Impulse setzen aktuell in der Saison.
Glaubst du, dass er einer der Schlüssel für den Umbruch bei Real Madrid im Mittelfeld ist?
Absolut. Und er kann auch ein positiver Leader sein.
Alles das, was Deutschland fehlt.
Ja.
Hört die Folge von Montag. Ich möchte gerne über Neapel reden. Lass mich über Neapel reden. Über meinen geliebten Kwesi Kwarazchelia, den ich noch 2 Jahre lieben darf, bevor er zu irgendeinem seelenlosen Verein geht und da verschwindet. Deswegen möchte ich das so auskosten, so weit und so lange auskosten wie möglich. Ich könnte mir aber vorstellen, Neapel hat nur Kim Meunier verloren. Neapel hat aber einen neuen Trainer mit Rudi Garcia, von dem ich nicht viel halte. Und Neapels Spielstil ist prädestiniert dafür, dass Union Berlin genau das 1:1 kontern kann. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Olympiastadionspiel wird, wo das richtig brennt in der Hütte, Neapel 70% Ballbesitz hat, 2-0 verliert und keiner weiß warum.
So typisch Union Berlin halt, bloß in der Champions League.
Einmal das, und Neapel ist auch der Gegner, der den Fußball spielt, um genau Union in die Karten zu spielen, dass sie das machen können.
Also sagst du, mit einem guten, ausverkauften Olympiastadion, mit Good Vibes, mit Kevin Behrens in der Höchstform, ist ein Platz 2 drin?
Soweit würde ich nicht gehen. Du kannst Neapel zu Hause im Olympiastadion ärgern. Am Ende gehen für mich Real und Neapel durch. Union kommt in die Europa League.
Entscheidend für mich ist, sagen wir, gegen Braga gewinnst du beide Spiele.
Hoffe ich sehr. Wobei Braga bringt ja Rodrigo Salazar mit.
Stimmt. Aber nur kurz durchrennen. Gegen Braga gewinnst du beide Spiele.
Gegen Braga gewinnst du beide Spiele?
6 Punkte. Gegen Real auswärts.
Verlierst du? Ich glaube, du verlierst beide Spiele gegen Real.
Gegen Neapel auswärts verlierst du. Jetzt kommen wir aber. Faustpfand. Olympiapark oder Olympiastadion, das ist die Heim, also die 74.000 Union-Fans gegen Real ist mit Glück ein Unentschieden drin.
Wird aber ganz, ganz schwer, weil.
Kommt drauf an, wann sie gegen Real spielen, weiß ich jetzt nicht.
Und wie. Nee, da ist nichts drin.
Und gegen Neapel können sie gewinnen.
Gegen Neapel können sie gewinnen, da geht's.
Und
mit,
wenn das so kommt, dann hast du 10 Punkte. Dann kommt es darauf an, wie Neapel gegen Braga und Real Madrid spielt, und dann ist ein 2. Platz drin.
Essentiell gegen Real Madrid dann, weil du gehst davon aus, dass Real Madrid durchgeht, und dann kommt es darauf an, was Neapel gegen Real macht.
Und es kommt vielleicht auch auf das Torverhältnis an, wo wir es ausrechnen, sie verlieren, wenn die beiden Spiele gegen Real verlieren.
Aber die werden die nicht hoch verlieren.
Nee, dann hast du nur 7 Punkte, wenn du Braga gewinnst. Nee, dann hast du auch 10 Punkte. Braga gewinnst du zu Hause gegen Union, unentschieden. Vielleicht in Dings oder sie
zu Hause. Zu Hause ist
Unentschieden. Ja, wird eine enge Kiste. Also mit Glück Union 2. Sonst Neapel 1. und Braga spielt keine Rolle.
Gehe ich auch von aus. Also so schließe ich das auch ab, dass Union am Ende dann doch in die Euroleague kommt, weil dafür ist auch das erste Mal Champions League und so. Und die anderen ein bisschen zu sehr in dem Wettbewerb drinne. Und gerade Real kann dann auch destruktiv genug spielen, um Union den Zahn zu ziehen.
Wollen wir zur Gruppe G kommen?
Auf in Gruppe G. Eine sehr spannende Gruppe, wie ich finde.
Spannende finde ich nicht. Für mich ist sie ziemlich klar und einfach.
Aber für mich ist das ein bisschen einerseits die Fun-Fact-Gruppe, weil da kann ich gleich ordentlich schießen. Und es ist auch ein bisschen eine besondere Gruppe, und es ist die Gruppe, wo Leipzig und Manchester City sich nach dem Achtelfinale letzte Saison direkt wieder treffen.
Oh, stimmt. Stimmt, stimmt.
Ich möchte aber anfangen erstmal mit, wir haben Roter Stern Belgrad in der Gruppe, die Young Boys aus Bern, RB Leipzig, klar, und Manchester City. Und erster Fun Fact, Roter Stern Belgrad ist der Champions League bzw. Europapokal der Landesmeister-Sieger aus meinem Geburtsjahr, 1991.
Oh, ich wusste, dass sie das einmal gewonnen haben. Wann wusste ich nicht?
91 gegen Marseille, 5:3 nach Elfmeterschießen.
Spannend. Hat das Auswirkungen auf diese Gruppe?
Nein. Ich möchte aber sagen, damals beteiligt unter anderem the late great Sinisa Mihajlovic, letztes Jahr gestorben, und einer der besten Spieler der 90er Jahre, Dejan Savicevic, wir müssen aufpassen mit der Aussprache, und Wladimir Jukovic, damals in jungen Jahren, Karriereende bei LR Aalen 2005 in der zweiten deutschen Bundesliga.
Okay, spannend, spannend.
Es geht natürlich noch weiter.
Es geht noch weiter?
Ja, klar. Nur Roter Stern Belgrad Facts hier.
Kapitän von Roter Stern Ultra.
Boah, ey, wenn ich Roter Stern Belgrad Ultra wäre, wäre ich gefährlich.
Okay.
Kapitän von Roter Stern ist Alexander Dragovic. Kennen wir alle noch aus Leverkusen.
Stimmt.
Ja, es ist ein Wiedersehen so ein bisschen.
Spannend. Also ich weiß zu Roter Stern Belgrad nur, dass mit der Meinung Lothar Matthäus da mal Trainer war?
Nee, bei Partizan war der Trainer. Okay. Der ist mit Partizan immer gegen Roter Stern Belgrad Meister geworden.
Ah, okay.
Das waren noch die großen Lothar von Nationaltrainer? Nein.
Alles, aber das nicht.
Aber lass mich über einen anderen Trainer reden, weil ich habe gesagt, das ist die Funfact-Gruppe und jetzt gibt's auch Funfacts. Trainer der Young Boys ist Raphael Vicky, HSV-Legende.
Raphael Vicky ist, oh, wusste ich nicht.
Ja, deswegen habe ich extra die ganzen Facts hier, damit ich die droppen kann.
Spannend.
Kapitän Fabian Lustenberger, kennt man auch noch. Hertha-Legende.
Ja.
Der
Lockenkopf, ne?
Genau, der Strubbelkopf. Und die Young Boys haben ja so ein bisschen Basel den Rang abgelaufen. 3 Meistertitel in den letzten 4 Jahren. Ganz spannende Mannschaft, sage ich jetzt mal, aber es wird am Ende für mich drauf hinauslaufen, Leipzig, City.
Ja, ja, City erster, Leipzig zweiter, dann eher Young Boys statt Roter Stern. Ja.
Ich sag genau andersrum. Ich sag, Roter Stern geht in die Euroleague, Young Boys fliegen direkt raus.
Oh.
Weil Roter Stern ist ein Hexenkessel. So, das ist ganz, ganz unangenehm. Da wird es auch schwer zu spielen für City.
Ich habe auch gehört, die haben einen Teppich.
Die haben einen Teppich, ja.
Also, nicht.
Ein ganz großer Anführungsstrichen um den Teppich. Die haben auch eine sehr feurige Kurve manchmal.
Ja.
Das ist einfach so mein subjektives Gefühl.
Ja. Ist mir eigentlich auch egal, wer der Dritte oder Vierte wird. Ich weiß nur, dass City und Leipzig weitergehen. City klar Erster, Leipzig Zweiter. Ja, das war's.
Aber ich halte ja schon ein bisschen mit Roter Stern. Aber du willst weiter, du willst zu deiner Gruppe kommen.
Die nächste Gruppe ist die Gruppe F.
Die Gruppe F, die
von Borussia Dortmund spielen zusammen mit AC Mailand, Newcastle United und Paris Saint-Germain.
Das für ist mich die Todesgruppe.
Die heftigste Gruppe?
Das ist
dieses Jahr? Gefühlt die letzten 3-4 Jahre?
Ja, mindestens. Ich würde sagen, das ist eine der heftigsten Champions League-Gruppen, die es je gab.
Und für Dortmund hilft nur beten.
Und Niklas Füllkrug? Oder doch mehr beten?
Mehr beten.
Führungsstärke von Emre Can.
Beten.
Sagst du, als Dortmund-Fan, deswegen.
Also, aufgrund.
Wie erlebt ein Dortmund-Fan diese Gruppe?
Denkst du mir so, was soll der Scheiß? Können die nicht eine einfache Gruppe kriegen?
Nee, anscheinend nicht. Wie gesagt, das maximal Unglückliche, weil du, Milan war in Top 3, Newcastle in Top 4, einfach Mannschaften, die vorher nicht wirklich in der Champions League präsent waren, einen relativ niedrigen Koeffizienten haben, sich aber in den letzten Jahren sehr, sehr stark entwickelt haben und dadurch jetzt wieder, Milan spielt das zweite Mal erst wieder Champions League, Newcastle das erste Mal seit knapp 10 Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe, die waren zwischenzeitlich sogar zweimal abgestiegen. Und dann hast du eben wirklich das maximale Lospech auf Dortmunder Seite, dass du beide reintrittst und dann eben noch PSG.
Absolut. Hast du es gut? Aus zwei Töpfen hast du die stärkste Mannschaft gekriegt mit AC Mailand und Newcastle. Aus Topf 1 gibt es noch eine noch stärkere Mannschaften, aber als ist jetzt auch kein Selbstgänger. Und es wird selbst eng mit der Europa League.
Das wird eng. Und es ist die schwerstmögliche Gruppe, weil die anderen beiden hättest du in den Konstellationen ja nicht kriegen können. Wenn du City kriegst, kannst du Newcastle nicht bekommen.
Ja.
Okay, du hättest Real bekommen können. Okay, fair enough. Hätte ich auch noch als sehr, sehr schwer angesehen.
Ja, stimmt. Stimmt, aber...
So ein Inter hättest du nicht bekommen können, weil die in Top 2 waren mit dem BVB.
Na gut, also die, wenn du jetzt wirklich als erste Mannschaft City bekommen hättest, dann Real... Nee, Real geht doch auch nicht, die waren noch in Top 2.
Stimmt, du hast recht, die sind ja gar nicht Meister. Ja, alles gut. Ja. Nee, dann ist das die schwerstmögliche Gruppe.
Ja.
Es ist die schwerstmögliche Gruppe.
Ja, und ganz ehrlich, aufgrund der Leistung, Newcastle auch nicht so super gestartet haben, brutalen Kader, besser als Dortmund, AC Mailand, guter Kader, super verstärkt, spielen gut. PSG haben sich meines Erachtens relativ intelligenter als in den Vorjahren verstärkt, MAP spielt wieder. Da musst du schon in jedem Spiel deine maximale Leistung abrufen.
Und darüber hinaus.
Ja. Damit du Zweiter oder Dritter wirst.
Damit du Dritter wirst, würde ich sogar sagen.
Ja, darüber hinaus Zweiter. 100% Dritter. Aber in jedem Spiel. Und wenn du es einmal nicht schaffst, 100% abzurufen, wärst du halt Vierter.
Dann wird's sehr, sehr, sehr
und
eng.
Und jetzt Frage an dich. Wie oft hat Dortmund diese Saison schon die 100% abgerufen?
Wir haben im Pokal gespielt.
Ja, da haben sie auch gewonnen, aber in der Bundesliga.
Noch gar nicht.
Naja, also ich würde so sagen, wenn man alle Spiele, die den prozentualen Wert summiert, dann sind wir bei 100.
Maximal, ja.
Ja.
Eher bei 90, 3x30.
Ja. Also daher wird es schwer. Prognose meinerseits Dortmund 4.
Gehe ich mit, habe ich auch.
3 ist, habe ich mir schwer getan, aber sehe ich eher Newcastle.
Habe ich auch.
2 Mailand, 1 Paris.
Genau so habe ich es auch. Ich hätte vor der Saison und ohne die ersten Saisonspiele Newcastle auf die 2 gepackt, weil ich Milan...
Ich auch. Dortmund auf die 3 und Milan auf die 4, aber aufgrund der ersten Spiele, nope.
Ich auch nicht, weil Milan sieht einfach sehr rund und sehr gut aus. Wir haben es ja auch schon in der Serie A-Preview drüber gesprochen. Wir haben in der Transferrückschau-Folge darüber gesprochen, dass Milan sich sehr, sehr gut verstärkt hat und eine gute Transferphase hatte, weil in der Preview-Folge habe ich Milan nämlich noch außerhalb der Top 4 getippt und das war ein ganz schön gefährlicher Take.
Ja. Und, kleiner Fun-Fact, die Rückkehr von Christian Pulisic ins Westfalenstadion.
Oh, die hatte ich jetzt nicht. Ich hatte die Rückkehr von Sandro Tonali nach San Siro. Der spielt direkt auch gegen seine große Liebe, den AC Milan.
Auch. Also, 2 Rückkehr.
Wir haben sogar... Lass uns 3 daraus machen. Thomas Meunier spielt gegen seinen Ex-Verein auf der Tribüne.
Ja, super. Sehe ich jetzt nicht so ganz...
Nee, und wir haben, das möchte ich abschließend noch sagen, weil ich wahrscheinlich sonst relativ schwer die Chance bekomme, das nochmal anzubringen. Paris Saint-Germain stellt das unsympathischste, geldorientierteste, menschlich verwerflichste Sturmtrio der Fußballgeschichte. Mit
Ousmane Dembélé,
ja.
Kole Muani und ja. Kylian Mbappé.
Genau, ganz genau die 3.
Ja, das schreibe ich so. Wollen wir zu was Positivem kommen?
Lass uns zu was Positivem kommen.
Gruppe A. Die Bayern-Gruppe.
Ja, ich habe jetzt aufgeschrieben, ist machbar.
Ist machbar? So, alles andere als nur Platz 1 ist eine Enttäuschung.
Würde ich auch sagen. Der erste Gradmesser im ersten Spiel geht direkt gegen Menu. Das kann verhältnismäßig interessant werden. Aber es ist ja auch so, dass es...
Auch eine Rückkehr. Ja, also Rückkehr, aber Spiel gegen alten Club. Ten Hag? War nicht mehr bei Bayern angestellt?
Ja, der war
mal, hab ich gehört.
Der war Trainer der zweiten Mannschaft, ja.
Ja, guck.
Das ist auch schon ein bisschen her. Vielleicht wird er bald wieder Trainer in der zweiten Mannschaft, weil so lange hat er den Manchester-Job nicht mehr.
Hör ich der Nationalmannschaft?
Von den Niederlanden?
die heißen anders.
Die heißen Oranje.
Oranje, ja.
Hashtag die Oranje?
Wahrscheinlich, ne, die Oranje.
Mutmaßlich. Aber wir driften immer wieder ab. Ja. Das könnte ein Gradmesser werden, den Bayern nehmen muss, meiner Meinung nach.
Wird.
Geh sogar
so. Ich bin auch zu Hause.
Ich bin auch zu Hause, ja.
Ich bitte dich. Also guck, Rückkehr.
Hier ist gerade das völkerverbindende, schon wieder Völker, auch schon wieder schwierig, das vereinsverbindende Bindeglied ist der Mann auf deinem Rücken, Bastian Schweinsteiger.
Stimmt.
Ne, 1,5 Jahre Manchester United. Ich möchte eigentlich in der Gruppe viel lieber Galatasaray Istanbul sprechen. Das finde ich nämlich viel spannender, weil Manu hat schon so viel Schelte abbekommen.
Ja, für mich ist auch, also Bayern, klar, Gesetz 1, 2 könnte...
Angelinho spielt bei Galatasaray.
Könnte nämlich Gala werden, weil sie eine brettstarke Mannschaft haben, sehr, 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 sehr investiert haben. Und wenn Manchester vielleicht länger an Ten Hag oder zu lange an Ten Hag festhält, was ich nicht glaube, könnte Gala Zweiter werden.
Wäre eine Option. Ich sehe Manu nämlich nicht im Rams Park Chimbom gewinnen.
Nee, ich auch nicht.
Das wird sehr, sehr schwer, weil Galatasaray, du hast schon gesagt, Angelinho, ne, spielt da, Karim Demirbay von Leverkusen ist zu Galatasaray gegangen.
Ja.
Viel spannender finde ich Tete, den Brasilianer, der kommt von Shakhtar Donetsk.
Ja.
Junger Offensivspieler, sehr gut, auch ein bisschen überraschend, dass der da hingegangen ist. Man hat Wilfried Zaha ablösefrei geholt und man hat sich Hakim Ziyech von Chelsea ausgeliehen und kurz vor Transferschluss kam noch Ndombele und Davinson Sanchez im Doppelpack von Tottenham. Also sehr, sehr klangvolle Namen.
Und also es spielt ein Dries Mertens da und Mauro Icardi auch noch, ne?
Ja, sehr, sehr spannend. Große Namen haben aber bei Galatasaray generell in der Türkei nicht immer funktioniert.
Ich sehe noch Tanguy Ndombele.
Ja, genau, habe ich ja gerade gesagt. Der ist am Deadline Day noch im Doppelpack gekommen. Mit Davinson Sanchez. Also das ist schon ein interessanter Kader. Haben alle so ein bisschen das Talent, ein bisschen zu satt zu sein. Das könnte Galatasaray die Dynamik versauen. Aber
ich glaube nur in der Liga, nicht in der Champions League.
Nee, deswegen, ich gehe so weit, dass ich sage, Galatasaray wird Zweiter.
Ja, ich nichts gegen, so, nehme ich.
Und Kopenhagen ist da das Kanonenfutter.
Ja.
Ja. Also Kopenhagen wird da nicht viel reißen, deswegen können wir die ganz kurz. Die haben einen ganz interessanten Spieler, den möchte ich kurz erwähnen. Ronny Bardakci, 17-jähriges Talent aus kuwaitischer Schwede. Ich weiß nicht, ob man das so sagt. Er ist schwedischer Staatsbürger, in Kuwait geboren. Flügelstürmer. So. Könnte ein sehr interessanter Spieler werden. Und Kamil Grabora wird der neue Stammtorhüter in Wolfsburg nächste Saison. Der Wechsel steht schon fest. Der kommt unter anderem aus Kopenhagen.
Spannend.
Zu Bayern brauchen wir, glaube ich, nicht inhaltlich viel sagen. Wer das nochmal hören möchte, was wir zu Bayern sagen, gerne nochmal die Preview zur Bundesliga hören. Da gehen wir etwas näher auf Bayern ein und der Take funktioniert auch für die Champions League.
Absolut. Wollen wir in Gruppe B springen?
Lass uns die deutschen Gruppen verlassen und in die Gruppe B gehen. Und ich finde, das ist von der Zusammensetzung her eine relativ spannende Gruppe, weil es alles Mannschaften sind, die so an verschiedenen Stufen von einem Rebuild stehen und alle auch in der Champions League für kleine Überraschungen sorgen könnten. Deswegen bin ich gespannt, wie sich das am Ende wirklich herspielt.
Ja, ja. Also Arsenal ist da für mich Platz 1.
Müssten sie, das soll auch der Anspruch von Arsenal sein, aber auch das erste Mal Champions League für Arsenal seit der Saison 2016-2017.
Ja, trotzdem.
Platz damals 1. Noch unter Arsene Wenger. Rausgeflogen im Achtelfinale gegen wen?
Borussia Dortmund.
Anderer deutscher Verein?
Bayern München.
Bayern München, richtig. Wer war da Bayern-Trainer?
Wann war das nochmal?
2016, 2017.
Wenn du es so fragst, war das ein wildes Ding? Robert Kovac?
Nee, der davor.
Der davor, wer denn davor? Mann, ich kenne doch die Bayern-Trainer alle nicht.
Der nach Pep Guardiola? Ja. Persönlicher Freund von Carlo Rummenigge. Wie immer Champions League gewonnen.
Carlo Ancelotti.
Ganz genau.
Ah, okay.
Das klingt alles ganz, ganz wild. Doppel-6, Arturo Vidal, Xavi Alonso. Ich habe extra nachgeguckt. Das ist auch das Spiel mit diesem legendären Dribbling von Douglas Costa, wo er Kuchelny so schwindlig spielt.
Achso, hier über den Dings und ja, okay, ja, ich weiß, jetzt hab ich's ja. Gut.
Wir sind abgedriftet.
Ja, ein bisschen. Was ist dein Platz 2?
Mein Platz 2 ist Lens.
Okay.
Da setze ich so ein bisschen auf die Überraschungskarte und dass die in der Champions League einen kleinen Run starten können. Auf Platz 3 kommt Sevilla. Sevilla kommt da ehrlicherweise hin, weil die Champions League können die nicht. Die werden da nicht performen und dann müssen die halt in ihre Europa League.
Okay.
Und PSV wird leider unter neuem Trainer Peter Bosch, wir kennen und lieben ihn alle.
Geht so.
Ist er nicht der am besten gestartete Dortmund-Trainer der Geschichte?
Weiß ich nicht.
Hat er die ersten 10 Spiele gewonnen und dann keins mehr?
Ja, jedenfalls mag ich ihn nicht so.
Das kriege ich nicht mehr ganz zusammen. Wer aber bei PSV spielt, ist Bela Kotschap, der ja bei unseren beiden Vereinen noch Thema war.
Ja, ist ja jetzt gut.
Und ich finde, also aus seiner persönlichen Sicht hat er sich am Ende für den richtigen Verein mit der richtigen Perspektive entschieden.
Nein.
Doch.
Sehe ich nicht so.
Aber wäre der in Dortmund Stammspieler gewesen?
Nein, also aus seiner Sicht ja, aus meiner Sicht nein. Weil ich ihn gerne im gelben Trikot habe.
Ja, aus deiner subjektiven Sicht kann ich es verstehen. Für ihn, glaube ich, der richtige Schritt bei PSV, auch wenn ich PSV in dieser Gruppe nicht viel zutraue. Deswegen bei mir Arsenal, Lens als Überraschung.
Aber ist PSV Dritter. Nicht letzte Saison Meister geworden?
Nee, Feyenoord,
oh, upsie.
Okay. Kommen wir später noch zu. Feyenoord ist nämlich ein sehr, sehr spannendes Projekt gerade und auch Champions League-Teilnehmer. Deswegen haben wir noch einen kleinen Feyenoord-Part.
Okay. Ja, meins, also Arsenal 1, ich kann mich da nicht so festlegen. Es ist auch Sevilla brutal scheiße gestartet. Letzte Saison Überraschung. PSV von den drei Vereinen mit am stabilsten.
Aber das auch Umbruch.
Auch Umbruch, ja. Da werden neue Impulse gesetzt. Das, also für mich persönlich ist Eindhoven am ehesten auf der 2, Sevilla 3, Lens 4.
Alles möglich. Deswegen habe ich es auch extra aufgeschrieben.
Ja,
das ist eine interessante, sehr ausgeglichene Gruppe.
Ja, eins ist klar, was der Rest hinter passiert. Ich sehe die alle ungefähr auf dem gleichen Level. Es kommt darauf an, wer, wie, wo, wann noch Trainer ist. Gerade bei Sevilla. Ja. Schauen wir mal. Wollen wir in die nächste Gruppe springen?
In die
Gruppe D.
Genau, da gehen wir zu dem Mann, der an allem schuld ist. Zu Juan Bernat und seinem Benfica Lissabon. Ja, noch dazu haben wir Inter Mailand, den letztjährigen Finalisten, Red Bull Salzburg und nach Jahren auch mal wieder dabei, die Heimat von Xabi Alonso, Real Sociedad San Sebastian.
Korrekt. Für mich eine klare Nummer.
Findest du? Findest du die so klar? Also ich sag dir, eins sollte klar sein.
Ja.
Wer Zweiter wird, ist bei mir relativ offen.
Nö.
Gehst du da mit Benfica?
Ja. Also für mich ganz einfach, weil sie sich intelligent verstärkt haben. Letzte Saison Meister geworden sind.
Ja, sind sie.
Ja. Roger Schmidt verlängert. Ausstiegsklausel 30 Mille.
Letztes Jahr waren sie im Viertelfinale gegen Inter Mailand.
Ja.
Sind dann nach großem Kampf ausgeschieden, 2-0 verloren und dann 3-3 im Rückspiel.
Da ist Kontinuität und deswegen für mich safe auf Platz 2. Und Platz 3 ist für mich San Sebastian.
Bei mir auch Platz 3 San Sebastian. Ich möchte noch sagen, wir haben ihn schon im Transferrückblick erwähnt, Okun Kükçü. Sehr, sehr, sehr spannender Spieler. Ich habe inzwischen auch erfahren, in der Türkei relativ beliebt, ist bekennender Beşiktaş-Istanbul-Fan.
Oh.
Und da gibt es große Hoffnung, dass der gegen Ende seiner Weltkarriere nochmal offiziell das Beşiktaş-Trikot tragen wird.
Ja, höre ich nichts gegen. Aber also deswegen, und er selbst auch Platz 4, von daher für mich eigentlich eine klare Nummer. Was ist für dich denn nicht klar daran? Meinst du, Benfica schafft nicht den Platz 2?
weiß ich nicht. Also es ist davon auszugehen, Angel Di Maria ist auch wieder da. Der Nachhausekommer, viel Geld aus Saudi-Arabien abgelehnt. Sehr spannenden, interessanten Kader, Benfica. Real Sociedad ist aber eine Mannschaft, die über die letzten Jahre gewachsen ist. Seit 2018 den gleichen Trainer mit Imanol Alguacil. Das muss ich ehrlicherweise ablesen, weil das kann ich nicht frei aussprechen. Kommt auch aus Sociedad. Spielt ein sehr ungewöhnliches System mit einem 4-3-1-2, was im modernen Fußball ja nicht mehr ganz so beliebt ist. Und ich bin nicht ganz abgeneigt, den auch einen Schritt in der Entwicklung in der Champions League zuzutrauen, dass man da vielleicht eine Überraschung setzen kann und sich dann am Ende gegen Benfica in einem Zweikampf um Platz 2 durchsetzt. Das ist überhaupt nicht garantiert, aber ist einfach was ich auf dem Schirm habe.
Ja, ich sehe da eher, nee, eigentlich nicht. Ich würde Benfica eher näher an Platz 1 als Real Sociedad San Sebastian an Platz 2.
Nee. Na, denk an meine Worte, unterschätzt Real Sociedad nicht. André Silva, neuer Stürmer, haben wir ja auch schon erwähnt. Ja, und sie haben ja einen Champions-League-Sieger im Kader. Mit Alvaro Odriozola. Champions-League-Sieger, Trippelsieger mit Bayern München damals. Er war im Kader. Emre Can ist auch Trippelsieger.
Ja, ist richtig.
War auch im Kader.
Ja.
Das
zum Glück hat er sich davon kein Tattoo gemacht. Wie andere Weltmeister aus Deutschland.
Das auch. Naja, ich sag mal so, Marco Arnautovic hat auch den Champions-League-Pokal auf die Wade tätowiert.
Ja.
So. Deswegen, das kann man alles machen, wenn man es gewonnen hat. Ich möchte noch ganz kurz ein paar Worte zu Inter Mailand verlieren, weil...
Okay, was willst du dazu verlieren? Also,
würde ich schon gerne sagen möchte, dass Lautaro Martinez jetzt auch offiziell Kapitän von Inter Mailand ist.
Ah, okay, okay.
Das ist mir wichtig, weil das ist einer der ganz wenigen Spieler, die man noch aufrichtig supporten und lieben darf, die nicht nur von Geld motiviert sind, sondern auch für den Verein stehen, für den sie spielen. Und deswegen möchte ich das nochmal erwähnen. Und mit Thuram und Pavard treffen wir zwei ehemalige.
Stimmt, Pavard ist ja auch jetzt. Deswegen. Ja. Ja, wird spannend, aber ich rechne Inter Mailand auch kleine Überraschungschancen auf den Sieg.
Je nach Weg, den sie haben und ein bisschen Losglück, könnte das wieder relativ tief gehen. Hast du Gedanken und Ideen zu RB Salzburg?
Nö, will ich nicht. Hab ich nicht. Kein Bock. Werden Vierter. Ciao. Ich weiß nur, dass da viele, 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 viele gegangen sind.
Ja, vier klare Stammspieler sind weg. Ja. Der Trainer ist weg. Der ist nach Saudi-Arabien gegangen.
Ja. Stimmt.
Ja.
Das war auch ein, zwei Tage vor dem ersten Saisonspiel und hat RB Salzburg den Trainer sogar freigestellt.
Ja.
Irgendwie sowas. Ja.
Genau, das hat relativ viel Unruhe reingebracht. Bei Salzburg habe ich nur einen Spieler, den ich sehr, sehr interessant finde, der so unter Players-to-Watch-Kategorie fallen könnte. Der ist kein komplett Unbekannter mehr, so bei Talent-Diggern. Amer Dedic, Rechtsverteidiger, 21 Jahre alt, kommt aus Bosnien und ist einfach ein ganz klarer Spieler mit einem Profil, wie man das heutzutage braucht und sucht.
Links- oder Rechtsverteidiger?
Rechtsverteidiger.
Also, das ist ein Pendant zu Angelinho.
So ein bisschen. Genau, vielleicht okay. Ein bisschen defensiv stärker. Unter Umständen könnte der in ein, zwei Jahren interessant werden für so Mannschaften wie Bayern München.
Okay. Gut, wollen wir in die nächste Gruppe springen?
Das ist bei mir Gruppe E.
Bei mir auch.
Und die habe ich liebevoll die Kämpfer- und Underdog-Gruppe getauft.
Yes, so eine halbe Schlägertruppe da am Start.
Das auch, und das könnte in einem guten beziehungsweise schlechten Jahr auch eine Europa-League-Gruppe sein, finde ich.
Ja, absolut.
So, weil wir haben Celtic Glasgow, Atletico Madrid, Lazio Rom und Feyenoord Rotterdam.
Definitiv. Also, in einem schlechten
Atletico-Jahr.
Atletico und Lazio-Jahr. Oder, schlechten Atletico-Jahr und einem normalen Lazio-Jahr.
Eigentlich einen normalen Jahr für alle anderen.
Und normalen Jahr für Celtic und Feyenoord ist das eine Euroleague-Gruppe.
Finde ich nämlich auch, und dadurch ist für mich Atletico der Favorit in der Gruppe. Sie haben aber eben den Vorteil, dass es eine komplette Underdog-Gruppe ist. Und das
ja, für mich Atletico gesetzt auf 1.
Ja, aber das liegt Atletico auch, weil das ist auch eine Gruppe, da müssen sie nicht so viel Fußball spielen, glaube ich.
Ja, ja.
So, da können die über ihren Kampf kommen und über ihre Fünferkette, mit Axel Witzel natürlich prominent besetzt, ehemals BVB. Ja, Griezmann ist zurück als Leitwolf, das Missverständnis Rauf Felix ist weg. Die sollten die Gruppe gewinnen, alles andere wäre eine Überraschung.
Absolut. Wer wird denn Platz 2?
Da habe ich mich schwer getan. Ich habe über Lazio nachgedacht, weil die unter Maurizio Sarri letztes Jahr wirklich gut aussahen. Zweiter geworden sind in Italien, auch so ein bisschen unterm Radar, unterschätzt man so ein bisschen. Der ewige Ciro Immobile ist noch da. Mhm. Wir treffen wieder den ehemaligen Bundesliga-Star mit Daichi Kamada.
Mhm.
Also alles voll mit ehemaligen Bundesliga-Stars. Meine Sympathie liegt aber bei Feyenoord. Muss ich ganz, ganz ehrlich so sagen.
Okay, wieso liegt ihr eher bei Feyenoord?
Weil ich finde Feyenoord schon immer einen geilen Verein. Ich finde das Stadion ziemlich cool. Die haben mit Arne Slot eins der größten Trainertalente im europäischen Fußball als Trainer. Der ist jetzt aus seiner zweiten größeren Station. Letztes Jahr erstmalig Meister geworden. Und man hat mit Santiago Jiménez, glaube ich, einen sehr, sehr starken Stürmer.
Hat er vorher irgendwo schon mal gespielt oder ist er direkt aus Mexiko zu Feyenoord gegangen?
Direkt.
Okay.
Direkt. Ist aber Argentinier, wenn ich gerade nicht komplett falsch auf dem Dings bin. Ist er Mexikaner?
Oder argentinischer Mexikaner.
Ja, meine ich doch.
Aber er hat 19 Spiele und 4 Tore für Mexiko gemacht.
Ja, nee, aber der hätte auch formal für Argentinien spielen dürfen. Letzte Saison 15 Tore in der Ehrendivise. Diese Saison mit 5 Toren in 4 Spielen gestartet.
Nicht schlecht.
Würde ich mal beobachten. 22 Jahre alt. Deswegen, Feyenoord gefällt mir einfach gut. Deswegen bei mir Feyenoord die 2. Okay. Möchte ich gerne.
Möchtest du gerne? Also ich sehe das eher klassisch. Lazio 2, Feyenoord 3, Celtic 4.
Ja, Celtic 4 sind wir uns einig. Und 1 auch. Alles andere dazwischen
ja.
ist verhandelbar.
Verhandelbar.
Beziehungsweise muss man mal gucken.
Ja.
Aber
wo du sagst, ja, Feyenoord kann mit einer schlechten Phase von Lazio in der Liga und Feyenoord gutes Momentum, können sie schon Platz 2 werden. Entscheidend werden die direkten Duelle gegen Lazio.
Ja, die möchte ich ganz gerne sehen. Also das ist wirklich relativ dicht an dem Spiel, wo ich sage, das gucke ich mir als Einzelspieler auf der Zone an, weil ich einfach sehen möchte, wie die gegeneinander spielen. Da bin ich wahrscheinlich einer von 8 Leuten in Deutschland, der das guckt als Einzelspiel. Aber ich bin dabei.
Okay, wie sieht denn der Fußball von Feyenoord aus?
4-3-3, offensiv geprägt, sehr niederländisch, sage ich mal.
Okay.
Also das ist, ich glaube, da kann man sich schon was drunter vorstellen, oder?
Ja, absolut. Gut, wollen wir in die letzte Gruppe kommen?
Auf geht's. Und das ist, ich habe sie liebevoll die André-Gruppe getauft.
Die was?
Die André-Gruppe.
André?
André. Ich bin André und das ist meine Gruppe.
Also André. Also ich habe die Gruppe, die Hamburg-Gruppe getauft.
Auch, kann man auch sagen. Aber ich bin bei allen dreien Heimspielen, in Anführungsstrichen, von Schachtar Donetsk im Stadion. Deswegen ist es die André-Gruppe.
Wieso bist du im Stadion?
Weil ich Tickets habe. Ich gehe mit meinen Eltern hin. Ich habe gefragt, ob ich mit will. Habe ich gesagt, ja. Die haben so einen 3-Spiele-Pass gekauft.
Ich hab's verpasst. Ich ärgere mich so dermaßen, dass ich es verpasst habe. Wo sind nur 80 Euro?
Genau, das war der günstige Satz. Also es gibt glaube ich, 5 Kategorien. Genau, aber du hättest theoretisch für 90 Euro, also 30 Euro pro Spiel, alle drei in der günstigsten Kategorie gucken können, in der Nordkurve.
Ja, hätte ich gerne, also ärgere mich ein bisschen. Aber, also ich werde versuchen, gegen Barca und Porto werde ich auch versuchen hinzugehen.
Es soll ja noch Einzel-Tickets geben,
ja,
ne?
Das ist nur ein gewisses Kontingent, was zu, man 40% glaube ich, ist verkauft darüber.
Das,
irgendwie so, keine Ahnung, aber es gibt jedenfalls noch Einzelkarten. Das wäre auch doof für die, wenn sie keine Einzelkarten mehr verkaufen würden, weil die werden halt teurer. So haben sie halt sicher, ja, okay, wir können planen, wir haben vielleicht die Kosten gedeckt, bla bla bla. Und dann können sie sich da so ein bisschen voll cashen. Weil, sind wir ehrlich, egal welcher, gut, gegen Royal Antwerpen, pff, ja, nee, nicht so spannend.
Finde ich persönlich einen sehr, sehr, sehr spannenden, attraktiven Gegner.
Auch rein gesehen auf dem Papier.
Und die, was die breite Masse angeht. Die breite Masse sieht natürlich, Barcelona kommt nach Hamburg.
Ja, genau, genau, genau. Ja, machst du denn, wo war ich stehen geblieben? Also wärst du wahrscheinlich, also genau, wärst du wahrscheinlich das Stadion ausverkaufen, weil du bist in der Stadt Hamburg, wo seit, keine Ahnung wie vielen Jahren, keine Champions League gespielt wurde?
Seit 2006, meine ich. 2006, 2007 war, glaube ich, die letzte Saison. Ja, da war ich im Stadion, das war gegen Arsenal. Da hat das gegen Arsenal gespielt, mit 2-1 verloren. Ja. Ja. Siegtreffer Tomasz Rosicki, Distanz aus 25 Metern, genau vor mir. Irgendwie siebte Reihe, schieß mich tot, habe ich gesessen, hat das Ding einfach ansatzlos reingenagelt. 1-0, Elfmeter, Robin von Versi gegen Sascha Kirchstein, Kirschbaum?
Kirchstein.
Kirchstein, ne?
Kirsche.
Ja, Kirchstein hat ihn nicht getroffen. Das Problem war, es gab keinen Videobeweis, der Schiedsrichter hat schon Elfmeter gegeben und ja, man hat in der Wiederholung gesehen, dass die Hand so ungefähr so 30 Zentimeter vom Knöchel von Robin von Persie weg ist.
Bitte.
Das Stadion leicht eskaliert.
Ja, da war wieder der fliegende Holländer.
Ja, ich glaube sieben oder acht Jahre vor seinem Tor, ja, das war noch ein junger Robin von Persie, der war gerade von Feyenoord, wo wir eben waren, zu Arsenal gewechselt. Aber ja, Thierry Henry damals verletzt.
Was? Also, wie sieht's aus in der Gruppe? Wer wird Erster, Zweiter, Dritter, Vierter?
Barca wird Erster?
Ja, nehme ich.
Royal Antwerpen wird Zweiter. Porto wird Dritter, Donetsk wird Vierter.
Ui. Wieso wird Royal Antwerpen Zweiter und nicht Porto?
Weil die Macht von Bommel als Trainer haben. Das ist mein Mentalitätsmolster. Das ist jemand, der mitreißt, der ein aggressive Leader ist, der Führungsstärke hat, der sich als Trainer immens weiterentwickelt hat seit seinem Wolfsburg-Stint.
Ich glaube einfach, die Spieler haben Angst, dass der im Training mal mittrainiert und die Spieler umgehauen werden.
Vielleicht. Aber Royal Antwerpen ist ein spannendes Projekt.
Die sind doch letztes Jahr, es war doch die Story in Belgien, sind doch letzte Saison im direkten Duell kurz vor Schluss nach Tor von Tobi Alderweireld, der da wieder seine erste Saison spielt oder zurückgekommen ist, glaube ich.
Genau, zurückgekommen ist sein Heimatverein.
Zu seinem Heimatverein. Und das entscheidende Siegtor zur ersten Meisterschaft.
Zur insgesamt dritten.
Aber zur insgesamt dritten Meisterschaft.
Aber der ersten seit 1957.
Ey, ist ein paar Tage her.
Das ist ein
geschossen hat, her. Ist eine...
In der Nachspielzeit.
In der Nachspielzeit. Ist so ein bisschen eine Cinderella-Story.
Ist eine Cinderella-Story, steckt aber ehrlicherweise auch für belgische Verhältnisse relativ viel Geld hinter. Royal Antwerpen hat einen privaten Investor, okay, einen Immobilienmogul, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, der sehr verfeindet ist mit dem Besitzer vom FC Brügge und das der Hauptgrund ist, warum er diesen Verein gekauft hat, weil er einfach Brügge überholen wollte. Gibt es ein, zwei ganz interessante Berichte zu, auch von Spox unter anderem, kann man googeln, zu diesem Privatfehde dieser beiden Geschäftsleute, die den über den Fußball mit Brügge und Royal Antwerpen austragen. Deswegen hat Royal Antwerpen immer relativ prominente Spieler die letzten Jahre für belgische Verhältnisse geholt, bis zuletzt auch unter anderem Raja Nainggolan für Royal Antwerpen angetreten, aber hat halt auch zugetreten und den normalen Nainggolan-Lebensstil aufrechterhalten, was dann zur Suspendierung und zur Auflösung des Vertrags geführt hat. Aber ein anderer Spieler, dein geliebtes Innenverteidiger-Talent, Koulibaly, er semmelt über den Ball gegen Stuttgart, spielt jetzt auch bei Royal Antwerpen. Der ist ausgeliehen.
Stimmt, der ist ausgeliehen, ja. Koulibaly, Somalia, Koulibaly.
Genau der. Und ich bin da einfach gespannt drauf, wie die performen. Dass Barcelona am Ende durchgeht, obwohl ich den Kader ein bisschen unrund finde und Robert Lewandowski, glaube ich, über seinen Zenit ist. Ich sag's jetzt zum dritten Mal. Werden die Gruppe gewinnen?
Ja, das glaube ich auch. Ich sehe Porto aufgrund der Erfahrung in der Champions League vor Royal Antwerpen. Ich hätte aber auch nichts dagegen, wenn Royal Antwerpen die Überraschung in der Gruppe wird.
Wäre beides für mich fein. Porto auch interessant, aber nicht mehr dieser also die Nummer 1 in Portugal ist Porto nicht mehr. Das hat Benfica in den letzten Jahren so ein bisschen abgelaufen. Aber sie sitzen seit 6 Jahren auf den gleichen Trainer mit Sergio Conceição.
Stimmt.
Ja. Wir erinnern uns alle an seinen Hattrick in der Vorrunde bei der EM 2000 gegen Deutschland.
Natürlich nicht.
Jedenfalls.
Also ich nicht. Also ich weiß, dass Deutschland da verloren hat, aber ich wusste nicht, dass er einen Hattrick geschossen hat.
Ja, doch, er hat den Hattrick gemacht, was Erich Ribbeck damals auch das Amt des Bundestrainers gekostet hat. Hört die Montagsfolge.
Gut, wir haben alle Gruppen durch.
Ja, ich möchte aber noch ganz kurz Porto abschließen.
Abschließen oder abschießen?
Abschießen wird sie vielleicht der FC Barcelona an einem guten Tag. Aber ich habe noch einen Player to watch mir aufgeschrieben beim FC Porto. Das ist Alan Varela, zentraler defensiver Mittelfeldspieler, die Saison von Boca Junior gekommen.
Das hört sich nach einem uruguayischen Beißer an.
Ist Argentinier, aber ist ein Beißer und ist genau das Spielerprofil, was im Moment alle haben wollen.
Ugarte von, nee, der ist von Sporting gewechselt, ne?
Genau, von Sporting.
Ah, okay.
Ja, aber eigentlich ist ein sehr Ugarte-ähnlicher Spieler. Der
Ugarte ist von Porto zu PSG.
Nein, von Sporting Lissabon.
Ja, ich wollte gerade sagen, ja.
Genau. Aber Alan Varela ist ein relativ ähnlicher Spieler zu Ugarte und hat den cleveren Move gemacht, erstmal nach Portugal zu gehen, wird da 1-2 Jahre machen und dann für viel Geld irgendwo anders hingehen.
Ja.
Da würde ich mal ein Auge drauf haben.
Das werde ich machen. Jetzt kommen, haben wir noch 3 Kategorien. Überraschung.
4.
Warte mal. Überraschung, Sieger, Torschützenkönig.
Und Enttäuschung.
Und Enttäuschung. Ja, okay, gut. Stimmt. Womit wollen wir anfangen?
Ich würde sagen mit Überraschung, Enttäuschung, Sieger, Torschützenkönig. In der Reihenfolge. Einfach im Quickfire.
Ja, geht nicht so ganz bei mir, Überraschung, Quickfire. Ich habe da mehrere Clubs.
Ja, dann fang an. Bei mir geht's schnell.
Okay, Union? Potenzial da, Überraschung, Zweiter, gewinnen noch ein Finalspiel, ist für mich dann eine Überraschung. Gala?
Ja, das ist meine Überraschung. Galatasaray Istanbul ist meine Überraschung.
Potenzial ist für eine Überraschung. Newcastle auch. Was ist Newcastle? Überraschung, dass sie dann schon irgendwie im Halbfinale stehen?
Das ist sehr viel. Ich würde sagen, das wäre schon fast eine Überraschung, wenn sie die Gruppe überstehen. Weil die haben über 10 Jahre in der Champions League gespielt und die haben die schwerste Gruppe.
Ja, aber ich sehe sie ja, habe ich gesagt, auf Platz 2? Ja, ne? Nee, doch, ja.
Nee, ist ja auch auf 3 getippt, du hast Milan auf 2 getippt. Gut. Deswegen, gerade deswegen wäre es doppelt eine Überraschung.
Doppelte Überraschung. Und Benfica. Auch überstehen des Viertelfinals, wenn sie ins Halbfinale kommen, ist eine Überraschung.
Dann ist eine Überraschung, ja. Dass sie die Gruppe überstehen, kann ich mir auch vorstellen, auch wenn ich gegenteilig getippt habe, was aber wieder persönliche Präferenz ist und Augenmerk aufs Club, die sonst keiner so wirklich auf dem Schirm hat. Nee, meine Überraschung habe ich mich ganz klar für Galatasaray Istanbul entschieden, weil da das Überstehen der Gruppe schon keine Überraschung ist und die auch meines Erachtens aus dem Gefühl mit ein bisschen Losglück auch einen Gruppenersten aus den anderen Gruppen stürzen könnten. Und dann Viertelfinale wäre schon sehr, sehr gut. Und ich bleibe auch direkt bei der Enttäuschung. Ist für mich die gleiche Gruppe. Wenn man an Galatasaray scheitert,
hab ich auch.
Beide Spiele gegen Bayern München verliert, ist man die Enttäuschung. Und es ist Manchester United.
Ist auch meine Enttäuschung, sobald Galatasaray weiterkommt. Dann habe ich auch noch Enttäuschungspotenzial. Klingt ein bisschen absurd, aber ist Dortmund, wenn sie wirklich rausfliegen?
Wenn sie als Vierter rausfliegen.
Wenn sie als Vierter rausfliegen, ist es auch irgendwo eine Enttäuschung. Also, jein.
Es kommt auf die Art und Weise an, wie es passiert. Und so wie Dortmund bis jetzt gespielt hat, ist und die Art und Weise gefährlich.
Anspruch, papiertechnisch, ist es einfach auch in dieser Gruppe Zweiter zu werden. Wenn du papiertechnisch alles beurteilst von den vergangenen Champions League Saisons und vom Potenzial des Vereins. Deswegen auch Enttäuschungspotenzial ist dort vorhanden. Sieger.
Manchester City back to back.
Ja, habe ich auch. Sieger 1 City. Zweiter Potenzial Bayern mit Thomas Tuchel.
Könnte ich mir auch vorstellen. Finde ich ein bisschen abhängig davon, wen die im Winter noch an 1-2 Leuten holen.
Außer Pelinha.
Genau, die werden noch einen Verteidiger holen. Also Pelinha hoffe ich sehr. Ich möchte auch einfach ehrlich gesagt das Trikot bestellen. muss ich dazu sagen. Gute Chancen, Bayern, ja, gehe ich mit, auch gerade mit Thomas Tuchel, da kann man sich noch jetzt ein bisschen besser finden. Aber normalerweise haben Sieger immer so einen Downfall oder dass irgendwas im Hintergrund passiert, was nicht zwangsläufig was mit der Mannschaft zu tun hat. Bayern hatte das 2020, als man das Triple gewonnen hat. Brazzo und Flick haben sich zerstritten über Neuzugänge hier und da, bla bla bla. Dann konnte man diese Dominanz nicht aufrechterhalten. 2021 hat Chelsea die Champions League gewonnen, haben viele schon vergessen, das ist 2 Jahre her. Von den Spielern ist gefühlt noch Ben Chilwell da und Reece James. Das sind die einzigen beiden Spieler, die davon noch da sind. Weil man auf die Idee gekommen ist, diesen ganzen Champions League-Kader auszutauschen. So, 2022 hat Real die Champions League gewonnen, die sind eine Ausnahme. Und City hat einfach nicht diesen Downfall oder diese Umfeldprobleme, wie es andere Sieger in den vergangenen Jahren hatten, außer Real Madrid. Und deswegen ist City für mich der absolute Top-Favorit, weil sie den besten Trainer haben, den rundesten Kader, weil die den punktuell nochmal verstärkt haben, weil die mit Guardiol den spannendsten Innenverteidiger auf der Welt verpflichtet haben und weil sie mit Erling Haaland den wertvollsten Spieler der Welt haben. Individuell, one-on-one ist Kylian Mbappé besser, aber den Impact, den dir ein Haaland gibt, mit der Leistungsbereitschaft und dem Einsatz.
Und mit dem Mindset?
Ja, deswegen ist der
Kann der mehr Impulse?
Genau, kann der mehr Impulse setzen. Und dahinter hast du einen Julian Alvarez, der einfach ein überragender Spieler ist und in jeder anderen Mannschaft außer City auf der Welt Stammspieler wäre. Und deswegen wird Manchester City das Ding verteidigen.
Wir haben beide Real Madrid nicht. Wieso du nicht?
Weil die gerade an einem Punkt sind, wo sie weit kommen werden, aber es das Spiel geben wird, wo ihnen der klare Mittelstürmer fehlt, auf dem allerhöchsten Niveau. Und deswegen braucht Real gerade wieder 1-2 Jahre und noch 1-2 Stellschrauben an Spielern, weil der Großteil des Umbruchs ist gemacht. Man wird jetzt Modric und Kroos, glaube ich, in den nächsten 1-2 Jahren rausrotieren. Bellingham ist der neue große Star und der absolute Führungsspieler bei Real. Aber dazu muss es noch einen Pairing geben. Entweder Mbappé oder Erling Haaland. Und an Reals Stelle würde ich Erling Haaland kaufen.
Ja, würdet ihr auch weniger Probleme ins Haushalt?
Er passt besser ins System. Er hat eine Ausstiegsklausel genau für den Fall. Und wenn er jetzt nochmal die Champions League mit City gewinnt,
ist er dann?
Kann ich mir vorstellen, dass er seine Mission bei City als abgeschlossen sieht und dann den ultimativen Schritt geht, den jeder Fußballer gehen will und bei Real Madrid spielt.
Ja, definitiv. Kylian Mbappé ist kein viel schlechterer Spieler, wird auch top und super. Ist vermarktungstechnisch der bessere Spieler, würde ich behaupten. Over the world, overall.
Minimal ja, weil er eben Franzose ist und kein Norweger.
Ja, genau. Und auch mit der Nationalmannschaft mehr Erfolg hat und da auch mehr Präsenz hat. Aber auch genau das mein Grund, warum ich Real Madrid nicht habe, weil es hat einen Grund, dass Jude Bellingham gegen Gedaffe in der 90. oder so das 2-1-Siegtor schießt.
95.
Oder 95. Ja. Und das ist genau der Grund, weshalb sie dieses Jahr in der Champions League in der Spitze keine Rolle spielen.
Genau, ganz genau das. Sie werden ins Viertelfinale oder Halbfinale kommen, je nach Losding. Aber dann ist dieses Jahr mutmaßlich einfach jemand stärker.
Ja, definitiv. Der Name ist eben schon gefallen.
Er ist es, kann ich nur genau sagen.
Unser Torschützenkönig?
Erling Haaland.
Erling Haaland.
Alles andere ist in den modernen Zeiten absoluter Wahnsinn.
Ja.
Gut. Abschließende Frage, gewinnt Erling Haaland den Ballon d'Or?
Er muss.
Finde ich auch.
Also, es gibt keinen Weg dran vorbei.
Für mich auch nicht. Sprechen wir Ende Oktober drüber.
Machen wir.
30. Oktober. Viel Spaß bei der Champions League.
Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.